Mädchen.
Hallo und herzlich willkommen. Es ist 2026 und auch dieses Jahr wird wieder ein wildes Jahr. Wir sind die wilden Mädchen. Ich bin Konstanze.
Und ich bin Jessie.
Und in der letzten Folge, die ja noch gar nicht so lange her ist, in der Wilde Mädchen statt Böller Folge, haben wir darüber geredet, dass es doch mal ein Tour-Intro als B-Seite geben könnte. Und was würde dann besser passen, als über ein Tour-Intro als B-Seite zu sprechen in der ersten Folge des Jahres?
Ja, aber es ist tatsächlich nicht mal beabsichtigt war.
Ja.
Ach, schön.
Heute gibt es einen Haufen Gebrösel in D-Moll.
Ja, ich würde ja sagen, wir besprechen in jeder Folge einen Song von Die Ärzte, zumindest in jeder regulären Folge, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so als Song durchgeht.
Doch. Es geht 3 Minuten 20.
Ja, als gesungen, meine ich.
Nein.
Aber das schauen wir uns dann gleich mal an.
Mhm.
Zuerst schauen wir uns die Hard Facts an.
Oh yeah, let's go.
Ein Haufen Gebrösel in D-Moll hat sich leider niemand gewünscht. Schade.
Das ist wirklich schade.
Mag den ja tatsächlich sehr gern, deswegen schade. Musik ist von Farin und Rott und Text, ja, dazu gibt es keine Angabe.
Ärzte.
Von Konstanze nämlich. Erschienen ist ein Haufen Gebrösel in D-Moll auf der Single-Auskopplung von Quark 1994 und auf dem Seitenhirsch 2018. Ein Haufen Gebrösel in D-Moll ist auf der Single-Auskopplung von Quark Track Nummer 6 und sitzt damit als letztes Lied hinter Hey Who in Scheiben live. Den haben wir schon besprochen, das könnt ihr euch in Folge 116 gönnen. Der Track ist insgesamt 3 Minuten und 20 Sekunden lang und erschien über das Label Metronome. Ein Haufen Gebrösel in D-Moll war keine Single und keine Maxi-Auskopplung, hat kein Video und ist auch auf keinem Sampler erschienen. Wurde der Song live gespielt? Ja, vom Band quasi live. Und das Live-Debüt hatte ein Haufen Gebrösel in D-Moll am 15. März 1994 im PC 69 in Bielefeld zur Tour 94.
Ja.
Welcome back, PC 69 in Bielefeld. Und wurde auf diese Tour gespielt und noch auf der Donington My Ass Tour 1994. Insgesamt kam der Song circa 45 Mal live und landet damit auf Platz 136 der Live-Charts. Den teilt sich ein Haufen Gebrösel in D-Moll übrigens mit Die Banane.
Oh Gott.
Auf Platz 135 mit 47 Mal gespielt befinden sich Die Instrumente des Orchesters und Biergourmet. Und auf Platz 137, also ein später, mit 44 Mal gespielt, befindet sich Mein Baby war beim Friseur.
Oh.
Dazu haben wir übrigens schon eine Folge gemacht. Das ist Folge 52, die könnt ihr euch auch gern anhören. Haben wir den Song live gehört?
Nein.
Nein. Aber es gibt ein bisschen Trivia.
Oh.
Und zwar besteht fast der gesamte Text, ich würde sagen, der Großteil des Textes aus einem Zitat. Und zwar ist es ein Sample aus Die nackte Kanone 2,5.
Ach Quatsch, das ist ja witzig.
Ja, und auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass das Lied kein Video hat, denn offiziell hat es das auch nicht, gibt es zumindest so ein paar Aufnahmen, wo der Song hinterlegt ist. Und das hat sich bei mir sehr, sehr eingebrannt. Nämlich, dass es gleich ganz am Anfang von den Aufnahmen bei Vollkommen gefangen im Schattenreich von Die Ärzte. Und da sieht man so ab Minute 9, wie die Band sich vor Konzerten eben vorbereitet, nochmal irgendwie die Haare richtet, sich dehnt, die Treppe hochläuft, etc., etc. Und da ist dieser Song hinterlegt. Und ich verbinde das einfach so krass mit diesen Aufnahmen.
Wild.
Und danach kommt auch direkt so ein Cut und dann spielen sie Super 3. Mm. Und das fahre ich auch richtig hart auf diesen Aufnahmen. Ja, und ich muss da halt immer dran denken. Ich liebe das auch, wie absurd es halt ist, dass quasi jemand gefilmt hat, wie Bela, Farin und Rott dann irgendwie so eine Treppe hochgehen, die ganze Zeit die Kamera so drauf hält, die ganze Zeit einfach nur so Beine und den Po filmt. Und ich so, okay. Mm. Was ist das? Aber ja, ich mag dieses Tourtagebuch eigentlich sehr, deswegen. So, viel dazu. Ja, das ist auch schon alles an Trivia.
Cool.
Und an Hard Facts.
Ja, super.
Let's take a look in dem umfangreichen Text.
Ja, bitte. Das Lied beginnt mit einem kleinen instrumentalen Intro. Es wird entweder ein echter Kontrabass gespielt oder ein synthetisches Musikmittel, das wie ein Kontrabass klingt. Wir sind uns nicht sicher.
Ja, ich gehe davon aus, dass das Stück halt am Computer digital quasi komponiert wurde. Da hat sich kein Streicher hingestellt und hat einen Haufen Gebrösel in D-Moll eingespielt. Psst. Kann ich mir nicht vorstellen.
In meiner Utopie stehen da Streicher.
Okay.
Auf der Bühne. Oh, das wäre so schön. Gott.
Das wäre ein bisschen absurd. Das wäre so geil. Oh
ja,
mein Gott.
Ich würde es richtig dolle lieben.
Das wäre schon ein bisschen episch.
So eine Orchesterversion.
Oh. Ja.
Ja. Genau, und dann kommt auch direkt das Sample aus Die nackte Kanone.
In genau 10 Minuten wird dieses Gebäude und jeder Mensch darin reduziert sein auf einen Haufen Gebrösel.
Und jetzt wisst ihr, warum dieses Lied ein Haufen Gebrösel in D-Moll heißt. Ich denke mal, die Tonart, in der es gespielt ist, ist D-Moll, aber ist auch nur geraten.
Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst.
Ja, und nach dem Sample steigen dann immer mehr Instrumente ein und bauen die Stimmung auf, würde ich sagen.
Ja, es hört sich sehr theatralisch an und wird so gewaltig. Mhm. Also umso mehr Instrumente einsteigen. Ich weiß gar nicht, steigt da schon diese Orgel ein?
Oh, das weiß ich gerade nicht so genau, ob die da schon einsteigt oder erst später in dem zweiten Teil.
Ja, also man muss dazu sagen, das ganze Instrumentelle, das zieht sich durch diesen ganzen Song. Also ne, das hört ja nicht auf, sondern das läuft immer fortwährend weiter und steigert sich eben.
Ja, und es ist so eine Grundmelodie, die so Und ich bin der Meinung, es kommt in dem ersten Teil, der gerade noch läuft, dann auch noch so ein leiser Chor im Hintergrund, der so ein singt.
Das nehme ich gar nicht wahr.
Du hast es nicht, aber man wird dann auch schnell abgelenkt von einem Ärzte.
Das kommt ein paar Mal.
Aha.
So ganz tief gehaucht.
Ja.
Also ich finde, das verschwimmt auch sehr in diesem ganzen instrumentellen Teil. Also das ist nicht so aufdringlich und deutlich.
Ich habe das die ersten Male gar nicht rausgehört, bis ich dann den Text gegoogelt habe und dachte so, ah, das passiert da. Lol.
Das ist auch so, den Text gegoogelt habe, ist auch so gut.
Und dann wird es noch mal ein bisschen ruhiger und man denkt so, oh, die Stimmung geht runter, es könnte gleich anfangen. So, dann spielt nur das, was wie ein Kontrabass klingen soll, ist dann immer so ganz leise und dann immer nur so zwei Töne, die gezupft oder gedrückt oder eingespielt werden, wie auch immer.
Dünn, dünn.
Ja, genau.
Es hat so auch so ein bisschen was vom Weißen Hai. Also so dieses Stimmungshafte, dieses Atmosphärische, ne? Das ist so aufgeladen.
Ja, stimmt. Und dann wird es ruhiger und auf einmal wird es wieder lauter und mehr Instrumente steigen mit ein. Dann etwas, das wie eine Orgel klingt, sowas, was wie Geigen klingt, Keyboards, also richtig viele Instrumente steigen nochmal mit ein und steigern so die Stimmung. Ich bin der Meinung, man hört auch Blasinstrumente raus, die sehr tief klingen, aber ich habe keine Ahnung.
Boah, ich habe auch gar keine Ahnung. Es ist sehr soundgewaltig irgendwann.
Ja, und dann bricht es irgendwann ab und dann hört man nochmal so Ärzte.
Ja, und wenn ich mir eben vorstelle, ich würde das hören, während ich im Publikum stehe und das kommt, also als Tour-Intro, und das macht ja so eine elektrische Stimmung, das ist so ganz aufgeladen im Raum. Also mich würde das total kriegen. Ne?
Mich auch.
Ich wäre total angefixt, ich würde wäre mega angespannt und total neugierig und könnte es auch kaum erwarten. Und ich bin ja da auch sehr, sehr ungeduldig und also das, ich merke auch richtig, wie das total was in mir auslöst und so diesen Drang, dass es endlich losgeht. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass sie nach diesem Tour-Intro, haben sie ja nicht, weil Super 3 kam ja erst auf Planet Punk, also 95. Das heißt, es war auf der 94er-Tour leider noch nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, dass das die Abfolge gewesen wäre, boah.
Alter Falter.
Ja. Geil. Geil.
Ja, ich habe auch ein paar Takes zu diesem Lied. Ich muss ein Geständnis machen und ich habe ein paar Anmerkungen. Ich muss gestehen, dass ich dieses Lied heute zum allerersten Mal gehört habe. Ich muss direkt mitgestehen, dass ich es danach durchgesuchtet habe, weil ich es so geil fand. Oder war ich ein bisschen traurig?
Oder ich liebe das auch richtig. Das hat das ganz Magisches für mich.
Ja, und diese Melodie, dieses din-din-din-din-din-din-din-din, kenne ich. Und die kenne ich aus Chilling Adventures of Sabrina. Weil da ist eine ganz doll ähnliche, wenn nicht sogar die gleiche Melodieabfolge in dem Intro zu dieser Serie. Und dieses Lied gibt mir ganz doll Chilling Adventures of Sabrina und Wednesday, also aka Addams Family Vibes, so richtig 80er, mystisch, dunkel, Spannung. Das macht richtig Bock. Ich bin auch ein großer Fan dieser Serien und für mich war das so ein Wow, ich liebe es.
diese Sabrina-Serie, damit meinst du aber welche?
Die Neuverfilmung Chilling Adventures of Sabrina heißt die. Die kam in den 2020ern irgendwann.
Ja gut, dann.
Es ist nicht die alte Sabrina-Serie.
Ja,
nein.
Okay. Weil ich wusste auch nicht, wie die alte heißt. Und deswegen konnte ich dir, also, ne?
Ja.
Okay, das heißt, die Ärzte haben da halt nicht geklaut. Und bei Wednesday nein. Natürlich auch nicht.
Ja, eventuell haben die KomponistInnen von Chilling Adventures geklaut.
Wilder Take.
Ja, das wäre wirklich
wild. Die Ärzte einfach Vorlage für Sabrina on Wednesday. Oh, das finde ich ein bisschen lustig, weil ich glaube, gerade bei so Addams Family, ich glaube, das würden sie wahrscheinlich ganz cool finden.
Mhm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Ich glaube, vor allem Bela würde es hart abfeiern.
Ja, ja. Und diese Vibes habe ich gehabt und ich habe wirklich den ganzen Tag nach Songs aus diesen Serien gesucht und nach den Intros gesucht, um rauszufinden, womit ich das verbinde. Und das ist primär das Intro zu der Serie Sabrina. Ja. Mhm. Also, googelt bei YouTube.
YouTube.
Chilling Adventures of Sabrina Intro. Und ich möchte, dass die Musikmäuse unter euch mir sagen, dass ich nicht doof bin, dass das gleich klingt.
Ich war gerade noch so ein bisschen bei diesem Gedanken von der Serie von Wednesday und hab dann so überlegt, welche Charaktere wer ist. Und du weißt, ich liebe dieses Spiel. Und dann ist mir eingefallen, dass Farin muss natürlich aufgrund der Größe und der Statur Morticia sein. Ist klar.
Ja.
Ne? Morticia Addams. Und Rod muss aufgrund seines häufig sehr ausdruckslosen Gesichtsausdrucks Wednesday sein. Das heißt, Bela ist halt Gomez. Alles da dran.
Ja, aber Gomez liebt seine Frau und ist ganz attentive und so. Das passt irgendwie auch zu Bela.
Ja.
Er würde für seine Frau alles tun.
Ja, aber also er ist doch auch so voll, also auch mit diesen krassen Anzügen und so Charmeur und also ich finde schon, dass es charakterlich total passt.
Ja.
Naja, und Morticia als so die Unnahbare immer so ein bisschen, ne? Distanziert wirkt. Das, also.
Ja.
Also, ich finde, die Charakteraufteilung ist eine 10 von 10. Ich weiß gar nicht, was du willst.
Finde ich super.
Schön.
Bei der Neuverfilmung von Wednesday gibt es auch ihre Wohnheim-Mitbewohnerin, würde ich sagen. Enid, die Werwölfin, und die ist immer ganz bunt und da sehe ich mich immer ganz doll. Wenn ich die beiden zusammen sehe, sehe ich halt uns. Du so Wednesday
ja.
Und ich sie.
Ich wollte es gerade sagen. Ich sehe uns da auch.
Ja.
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 Und Marius ist das eiskalte Händchen? Das ist sehr wohlwollend gemeint.
Mhm.
Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist ja irgendwie so ein Diss oder so. Nein. Ja, ich sehe dich da auch in dieser Rolle.
Ja.
Oh nein, Rod und ich, wir sind Wednesday Addams.
Well, gut. Das Wrapped für meinen Streaming-Dienstanbieter ist zwar für dieses Jahr schon durch, aber ich wette, ein Haufen Gebrösel in dem Moll hätte es sonst noch in die Top 5 geschafft. Nur mit heute.
Wow. Ja, ich finde aber auch, wenn der so im Hintergrund läuft, nur so dieses Instrumental ohne diesen Satz, quasi. Ja. Und dieses. Das ist auch irgendwie so voll, ich weiß nicht, das setzt einen so richtig in so einen kleinen Trance-Zustand, der einen so total hypt innerlich.
Ja, ja,
der voll. Nimmt einen total mit. Ja,
ich bin ultra neidisch auf dieses Tour-Intro. Ich hätte das wirklich gerne erlebt.
Ja, und deswegen finde ich nämlich auch, dass das eins der sehr unterschätzten Stücke sind. Und deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, dass ich das nicht verstehen kann, dass sich das niemand gewünscht hat. Den hat bestimmt niemand auf dem Radar.
Ich hatte den auch nicht auf dem Radar. Wir können uns die Hand reichen. Ja, Zopper. So starte ich gerne ins neue Jahr.
Ja, dachte ich auch.
Mit was Neuem.
Dann bin ich ja mal gespannt, welches Thema uns heute als erstes in diesem Jahr erwartet. Also eigentlich bin ich nicht so doll gespannt, weil ich habe das Thema eigentlich vorgeschlagen.
Ja, seid trotzdem gespannt, da kommt so einiges.
Genau, ich weiß ja immer nicht, wenn ich sage, oh, ich könnte mir das vorstellen, was du da draus machst. Deswegen bin ich dennoch neugierig.
Ja, statt über Ärzte reden wir heute über Organe. Denn, wie du schon angemerkt hast, und das war auch ein richtig guter Vorschlag, wir wollen das neue Jahr mit einem Thema beginnen, in dem Deutschland im Vergleich zum Rest Europas ganz schön abkackt, nämlich der Organspenderegelung.
Yes.
Aber nicht nur Deutschland versagt, auch das Patriarchat haut ganz schön rein. Denn auch bei der Organspende gibt es einen Gender Gap, der uns wütend machen wird. Also mich hat er schon wütend gemacht, dich wird er auch wütend machen. Viel Spaß.
Na toll.
Wir starten jetzt richtig gut ins neue Jahr. Damit wir überhaupt eine Grundlage für Diskussionen und Entscheidungen haben, fange ich einfach mit den groben Hard Facts an. Wenn man Organe oder Gewebe spenden möchte, gibt es grundsätzlich erstmal zwei Wege. Entweder man spendet Organe oder Gewebe, auf die man verzichten kann. Wie zum Beispiel eine Niere, ein Teil der Leber oder sogar ein Teil der Lunge oder des Darms. Wobei die Spende von Lunge oder Darm in Deutschland so gut wie nie durchgeführt werden. Es kann übrigens auch die Eihaut der Fruchtblase nach der Geburt gespendet werden, da sie mit ihren wundheilungsfördernden Eigenschaften für Verletzungen am Auge oder zur Behandlung von Verbrennungen und chronischen Wunden eingesetzt werden kann.
Oha!
Für alle unter euch, die Babys bekommen und sich vielleicht noch gar nie damit beschäftigt haben, weil das so
speziell,
sehr speziell ist, vielleicht ist das ja was für euch. Die andere Möglichkeit der Organspende ist, dass man nach dem eigenen Tod lebenswichtige Organe und auch Gewebe für die Spende zur Verfügung stellt. Zu den Organen zählen Herz, Lunge, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse oder Darm. Gewebe, die gespendet werden können, sind die Hornhaut des Auges, Herzklappen, Blutgefäße, Haut, Knochen und Weichteilgewebe und auch Inselzellen aus der Bauchspeicheldrüse. Die produzieren nämlich das Hormon Insulin. In Deutschland standen 2024 etwa 8.575 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Drei Viertel von ihnen haben auf eine Spenderniere gewartet. Im gleichen Jahr gab es 953 OrganspenderInnen. Auf einen Organspender kommen also 9 Personen, die dringend auf ein Organ warten. Dass diese Rechnung nicht aufgeht, ist in diesem Falle keine allzu große Denkleistung. Von den 8.575 Menschen auf der Warteliste sind 2024 679 Menschen verstorben, bevor sie ein Organ bekommen konnten. Und die Menschen, die auf eine Niere warten, müssen das im Schnitt auch 8 Jahre tun. Ein entscheidender Faktor, dass es in Deutschland so ein großes Ungleichgewicht gibt, ist die rechtliche Grundlage. Für die Organspende gilt in Deutschland die Entscheidungslösung. Nur bei einer vorliegenden Zustimmung durch die PatientInnen oder Angehörigen können Organe nach dem Todesfall entnommen werden. Die Personen, die dem zustimmen wollen, können sich einen Organspenderausweis bei ÄrztInnen, in Apotheken, der Krankenkasse oder bei organspende-info.de holen bzw. bestellen.
Und beim Einwohnermeldeamt.
Oh.
Gibt es die mittlerweile auch. Also zumindest liegt die bei uns beim Einwohnermeldeamt auch aus. In mittlerweile Chipkartenform, nicht mehr nur in Papierform. Also so richtig fest.
Ja, ja. Nice. Sehr gut. Die könnt ihr euch dort holen bzw. bestellen und dann immer bei euch tragen. Hat eine Person diesen Ausweis nicht, müssen ÄrztInnen davon ausgehen, dass keine Organspende gewünscht ist. Dann können bei Hirntod nur noch Angehörige entscheiden. Jedoch lehnen 75% der Angehörigen eine Organspende nach Hirntod ab. der überwiegende Anteil nur deshalb, weil sie selbst eine ablehnende Einstellung gegenüber der Organspende haben. Erst danach kommt die Begründung, dass die Einstellung der Verstorbenen unbekannt ist. Und danach dann auch religiöse Gründe, die Angst, dass die Person doch nicht verstorben ist oder die überwältigende psychische Belastung durch den Tod. Denn eine Organspende muss schnell gehen und man muss sich schnell entscheiden. Diese Regelung kann also nicht den Bedarf abdecken, den wir eigentlich haben. Dabei äußerten sich bei einer Befragung 2022 84% der TeilnehmerInnen, dass sie eine positive Einstellung zu Organe- und Gewebespenden haben. Etwa 2/3 von ihnen haben auch schon eine Entscheidung für oder gegen die Organspende getroffen. 44% stimmen einer Organspende zu, 8% lehnen sie ab. Und 36% der Befragten haben noch keine Entscheidung getroffen. Das liegt oft daran, dass die Informationen zu Organspenden weder zur Schulbildung noch zu ärztlichen Aufklärungen gehören. Infos dazu gibt es nur, wenn man explizit danach fragt. Übrigens, die Personen, die sich für eine Spende entscheiden, geben an, dass sie anderen Menschen helfen und ihrem eigenen Tod einen Sinn geben wollen. Gründe dagegen waren, dass die Personen dachten, nicht geeignet zu sein. Andere haben kein Vertrauen in das Organspendesystem. Und weil viele scheinbar denken, nicht geeignet zu sein, zitiere ich kurz das Bundesinstitut für gesundheitliche Aufklärung. Kaum eine Erkrankung schließt eine Organspende aus. Harte Grenzen werden bei bestimmten Infektionen und Krebserkrankungen gezogen. In allen anderen Fällen entscheiden die Ärztin ganz individuell, ob man geeignet ist oder nicht. Es hängt auch oft ein bisschen damit zusammen, wie der Tod eingetreten ist.
Ja, ist ja irgendwie auch logisch, dass man auch individuell ein bisschen schauen muss, ob die Person überhaupt in Frage kommt. Mhm. Aber das, also ich meine, wenn du tot bist, ist sowieso am Ende egal, was der Arzt, die Ärztin entscheidet. Du gibst die Möglichkeit. Mhm. Und das liegt ja dann nicht mehr an dir, diese Entscheidung zu treffen. Also, ja. Ob du geeignet bist, meine ich.
Ja, jetzt habe ich schon ganz viel über die Entscheidungslösung und die ganzen Zahlen in Deutschland gesprochen. Aber wusstet ihr auch, dass Deutschland mit dieser Regelung die niedrigsten Zahlen für gespendete Organe in ganz Europa hat? Deutschland ist nämlich auch das einzige Land mit dieser Regelung. Alle anderen Länder nutzen andere Regelungen. Es gibt zum Beispiel die Zustimmungsregelung, bei der die verstorbene Person oder Angehörige explizit einer Organentnahme zustimmen müssen. Es muss also vor dem Tod festgehalten werden. Es ist ein bisschen ähnlich zu der Entscheidungslösung. Diese Regelung gilt in 12 europäischen Ländern, darunter Dänemark, Irland, Griechenland und die Schweiz. Und dann gibt es noch die Widerspruchslösung, bei der Organe prinzipiell entnommen werden können, wenn die PatientInnen zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen haben. Diese Regelung wird in 25 europäischen Ländern umgesetzt, darunter Armenien, Finnland, Niederlande, Polen, Portugal, Spanien und Tschechien. In diesen Ländern ist die Organspenderate weit höher als in Deutschland oder anderen Ländern mit der Zustimmungsregelung. Und mal als Vergleich: Deutschland hat pro 1 Million Einwohner 11 OrganspenderInnen. Spanien hat mit Widerspruchslösung pro 1 Million Einwohner 43 OrganspenderInnen.
Oha. Mhm. Aber das heißt, der ganze Rest muss ja widersprochen haben. Mhm. Das ist ja trotzdem relativ hoch als Widerspruchsrate. Wow.
Ja.
Also ich empfinde das sehr hoch, dass im Gegensatz zu wie viele Organspender auf wie viele Menschen kommen, das ist die Zahl ja trotzdem gering.
Genau gerechnet wird, ist es ja pro 1 Million Einwohner und nicht pro 1 Million Tote.
Ja, beziehungsweise es ist ja pro 1 Million Einwohner, das heißt ja aber nicht, dass das die Anzahl ist an Menschen, die Organspende bräuchte. Also es wäre ja, ja quasi nachvollziehbarer zu sagen, auf so und so viele Bedürftige, die Organe und Körperteile bräuchten, kommen so und so viele Spender in. Aber das ist wahrscheinlich schwerer auszudrücken, weil das ja schwankt.
Genau, das schwankt und das habe ich, glaube ich, dann auch für Spanien nicht direkt gefunden. Aber Spanien hat die größte Organspenderate in ganz Europa mit Abstand.
Ja, das kommt mir bestimmt nur so viel vor, weil von diesen 1 Million Menschen brauchen ja nicht alle nur Organspende. Das ist ja Quatsch, das war ein Denkfehler. Ja. Und eine Person, die sagt, ich spende einfach alles, kann ja mehrere Leben retten.
Ja.
Mit ihren Organen und zur Verfügung gestellten Körperteilen.
Geweben.
Geweben, danke.
Hier auch ein kleiner Side-Fact. Im Ausland gilt immer die entsprechende Regelung des Landes. Wenn ihr also für euch entschieden habt, dass ihr eure Organe nicht spenden wollt, solltet ihr bei Reisen in Widerspruchsländer vielleicht genau diesen Willen vorher einmal in der entsprechenden Sprache dokumentieren und mitnehmen.
Wow.
Mhm. Das hat mich auch überrascht. Und das waren jetzt schon ganz viele Zahlen und ihr fragt euch sicher, wo ist denn dieser Gender Gap? Der kommt jetzt. Ich habe euch ja schon verdeutlicht, wie wenige Menschen überhaupt die Chance auf eine lebensrettende Organtransplantation in Deutschland haben. Und auch wenn andere Länder mit anderen Regelungen da besser abschneiden, die Wartelisten sind trotzdem immer viel zu lang. Eine kanadische Studie zu terminaler Niereninsuffizienz, also vollständigem Nierenversagen, zeigt, dass weibliche Betroffene auf jedem Schritt der Warteliste systematisch benachteiligt werden. Die Schritte sind erstens die Diagnose terminale Niereninsuffizienz, zweitens als Kandidatin für die Warteliste zur Transplantation in Frage kommen, drittens die Transplantationsevaluation, also die Einschätzung, ob der Platz auf der Warteliste gerechtfertigt ist, viertens ein aktiver Wartelistenstatus und fünftens die Transplantation. Die Anzahl der Menschen auf diesen fünf Schritten könnt ihr euch in etwa wie eine Pyramide vorstellen. Ganz unten alle Menschen mit Niereninsuffizienz und ganz oben an der Spitze der fünfte Schritt mit den Menschen, die eine Nierentransplantation bekommen haben. Bei den Männern verteilt sich diese Pyramide sehr gleichmäßig nach oben. Von den fast 800 Männern mit terminaler Niereninsuffizienz kommen 60% für die Warteliste in Frage. 34% von ihnen durchlaufen die Einschätzung für die Warteliste. 25% kommen auf die Warteliste und 20% und damit 161 Patienten bekommen eine Niere per Organspende. Bei Frauen sieht diese Pyramide weniger gleichmäßig aus. Von 450 Patienten mit Niereninsuffizienz kommen, ähnlich wie bei den Männern, etwa 59% für die Warteliste in Frage. Aber nur 30%, zum Vergleich 34% bei den Männern, durchlaufen die Einschätzung für die Warteliste. Und nur 19%, zum Vergleich 25% der Männer, werden auf die Warteliste gesetzt. Am Ende bekommen gerade einmal 14% der Frauen eine Niere. Bei den Männern waren es noch 20%. Das macht in absoluten Zahlen 65 Frauen und ihr erinnert euch sicher, demgegenüber 161 männliche Patienten.
But why?
Systematische Benachteiligung. Die werden bei dieser Evaluation für die Warteliste schon komplett ausgesiebt.
Aber warum? An welchen Punkten? Also woran macht man das denn fest? Ich verstehe das nicht.
Ich habe die Begründung, warum die ausgesiebt werden, auch nicht gefunden, beziehungsweise hatte ich nicht die Zeit, da nochmal explizit reinzuschauen, weil diese ganze Wartelistenregelung und so, das ist übelst krass juristische Scheiße.
Mhm.
Aber man merkt schon, dass sie bei jedem Schritt immer mehr Frauen systematisch benachteiligt werden, weil sie nicht in den nächsten Schritt weiterkommen. So, ja. Die Frauen, die eine Niereninsuffizienz haben, die kommen zwar zum gleichen Anteil in Frage für die Warteliste, aber dann, wenn es darum geht, ob sie jetzt auf die Warteliste kommen oder nicht, da werden dann ja schon ganz viele Frauen aussortiert. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass Frauen unter 1,65 stark benachteiligt werden bei der Organspende, weil sie so klein sind.
Nee, ich kann das einfach nicht fassen.
Ja, und wenn euch das schon wütend gemacht hat, es kommt noch schlimmer. Bei den Nierentransplantationen könnte man ja den schwachen Versuch starten, dass eh mehr Männer eine Insuffizienz haben und dieses Ungleichgewicht schon dort startet, könnte man es dennoch sehr schwach. Aber auch dann, wenn mehr Frauen auf einer Warteliste stehen, bekommen am Ende die Männer die Organe. In den USA stehen auf der Warteliste für Lungentransplantationen mit 58% überwiegend Frauen. Nach der Logik der Nierentransplantation müssten ja auch dementsprechend viele Frauen eine Lunge bekommen. Naja, sagen wir mal so, 58% der transplantierten Lungen gingen an Männer.
Wow.
Und natürlich sehen wir diesen Bias auch in Deutschland. 65% der PatientInnen mit einem Spenderorgan sind Männer. Noch absurder wird es nur, wenn wir uns die Lebensspende für Nieren anschauen. Also wenn Menschen ihren Angehörigen oder sogar Fremden eine Niere spenden, damit sie am Leben bleiben können. Rate mal, wie viele Männer und wie viele Frauen eine Niere für jemand anderen spenden.
Naja, ich würde wahrscheinlich sagen 70% Frauen, 30% Männer.
Ja, da liegst du fast richtig. Fast 2/3 der Nierenspenden kommen von Frauen.
Ja, dachte ich mir schon. Ich glaube auch, dass generell einfach mehr Frauen bereit sind, Organe zu spenden.
Mhm. Ja.
Und sich darüber überhaupt Gedanken zu machen, weil in Deutschland, ne, hast du ja vorhin erklärt, gibt es ja diese, man muss aktiv sich dafür entscheiden.
Ja.
Und ich glaube, über so etwas an sich machen sich schon mehr Frauen Gedanken. Und zum anderen glaube ich einfach, dass Frauen da offener sind und ja, das bestimmt wieder so ein soziales.
Ja, es gibt eine Studie dazu zur Sozialisation von Frauen und Organspende und dass Frauen eben altruistischer erzogen werden und deswegen sich viel mehr mit diesen Themen beschäftigen und viel schneller bereit sind, Organe zu spenden, ob jetzt lebend oder nach dem Tod. Ja.
Ja, keine Überraschung für mich.
Naja, fast 2/3 der Nierenspenden kommen von Frauen. Diese Nieren gehen aber nicht an andere bedürftige Frauen, sondern, wie wir ja wissen, an Männer. Und das, obwohl Nieren von männlichen Spendern für Frauen ein um 11% höheres Abstoßungsrisiko darstellen. Das liegt nämlich daran, dass Frauen häufiger HLA-Antigene durch Schwangerschaften ausgebildet haben oder durch die Transplantation eine genau solche ausbilden. HLA ist das humane Leukozyten-Antigen. Leukozyten sind ein Teil des Immunsystems und dieses Antigen hilft ihnen, zwischen körpereigenen und körperfremden Zellen zu unterscheiden. Je besser die HLA-Merkmale von zwei Personen zusammenpassen, umso geringer ist das Risiko einer Abstoßung. Dazu kommt, dass etwa 50 Gene für das Auslösen einer Immunantwort auf dem X-Chromosom liegen. Da biologisch weiblich geborene Personen davon 2 haben, steigt das Risiko einer Immunantwort auf Fremdgewebe erheblich an. Es ist also vor allem für Frauen und biologisch weiblich geborene Menschen von enormer Wichtigkeit, welches biologische Geschlecht das Spenderorgan hat, um die Überlebenswahrscheinlichkeit so hoch wie möglich zu halten. Für Frauen im Alter von 18 bis 45 ist das Risiko für Transplantatversagen doppelt so hoch wie das der Männer.
Es bleibt einem auch nichts erspart, ey.
Kommt noch besser. Als wäre das noch nicht genug. Sehr junge Patientinnen zwischen 13 und 24 haben die höchsten Transplantatverlustraten. Dieses Risiko wurde vor allem durch biologisch männliche Spenderorgane ausgelöst. Frauen, die ein biologisch weibliches Organ erhielten, hatten einen vergleichbaren Transplantationserfolg im Vergleich zu Männern. Und um noch die Kirsche auf die Sahne dieses riesen Shitshow-Eisbechers zu packen, es ist natürlich nicht ausreichend untersucht, ob biologisch weibliche EmpfängerInnen bei den Medikamenten zur Immunsuppression, die für TransplantationspatientInnen überlebenswichtig sind, eine andere Dosierung bräuchten.
Ja, weil die Medizin einfach null weibliche Körper beachtet bei Medikamentenkram, bei Untersuchungen, bei gefühlt allem. Also ich meine, das fängt ja jetzt erst richtig an, dass Leute sich mal Gedanken darüber machen, dass man ja den weiblichen Körper doch nochmal anders erforschen und Medikamente daran testen muss. Auch im Unterschied zu, wie weibliche Körper, biologisch weiblich geborene Körper auf etwas reagieren und biologisch männliche Körper darauf reagieren.
Und Forschung zu Organspenden und den Gender Bias in Organspenden und den Effekt von diesen Medikamenten auf biologisch weibliche und biologisch männliche PatientInnen wird auch nur durch Frauen betrieben. Da gibt es auch eine schöne Erhebung, dass die meisten Veröffentlichungen auf diesem Gebiet durch Frauen kommen.
Yay! Naja, ne, wenn man halt nicht alles selber macht. Also das ist wieder dieses Prinzip von Menschen, die betroffen sind oder andere Betroffene tendenziell eher kennen, weil ne, weniger kommen in Frage für Spenden, der Körper stößt es eher ab etc. Also was machen diese Personen? Die forschen.
Ja, Männer interessieren sich einen Scheiß für uns. Das ist mein Takeaway aus diesem ganzen Kack.
Ja, zumindest medizinisch gesehen und wissenschaftlich.
Ja, Frauen spenden mehr Nieren und Frauen sterben deutlich eher, wenn sie unter einer terminalen Niereninsuffizienz leiden. Sie werden weniger häufig für die Warteliste ausgewählt, müssen länger warten und sind dann dem Risiko ausgesetzt, eine biologisch männliche Niere zu bekommen, die das Risiko eines Transplantatversagens drastisch erhöht. Doch bisher gibt es kein System, um die Organe geschlechtsspezifisch zu berücksichtigen. Denn in Deutschland muss man froh sein, überhaupt ein Organ zu bekommen. Auch bei PatientInnen, die präemptiv ein Organ bekommen sollen, vor allem im Kindes- und Jugendalter, gibt es einen Gender Bias. Präemptiv bedeutet, dass die Kinder und Jugendlichen eine Niere bekommen, bevor sie so krank sind, dass sie eine Dialyse brauchen. In diesen Fällen haben Mädchen eine 23% geringere Chance als Jungen, eine Niere zu bekommen.
Why?
Die werden nicht berücksichtigt, dann werden sie so krank, dass sie an die Dialyse müssen, was die Gefäße schädigt. Und dann wird die Lebenserwartung halt drastisch reduziert. Und auch die Möglichkeit, eine Spenderniere zu bekommen. Denn bei einem schlechten körperlichen Zustand ist auch eine Transplantation irgendwann zu gefährlich.
Oh Mann.
Ja, und wenn wir mit allem, was wir wissen, dachten, in Spanien ist es besser, da muss doch auch der Gender Bias viel geringer sein. Aber auch in Spanien haben wir ein Ungleichgewicht. Die Gender Odds Ratio für Lebertransplantationen liegt in Spanien bei 0,78. Eine Odds Ratio von 1 würde bedeuten, dass im Verhältnis zur Zahl der Erkrankten gleich viele Männer und Frauen eine Lebertransplantation erhalten würden. Und 0,78 bedeutet, dass deutlich weniger Frauen mit gleichem Krankheitszustand eine Leber bekommen. Der Gender Bias zeigt sich also auch dort noch, wo die Regelungen eigentlich mehr Zugang schaffen. Und damit beende ich hier und heute das Thema mit dem Satz: Frauen spenden, Männer empfangen. Und wer jetzt noch denkt, das Patriarchat und Ungleichberechtigung existiere nicht mehr, kann sich hier von mir einen akustischen Mittelfinger abholen.
Okay.
Alter, diese Folge, diese Vorbereitung, die hat mich so wütend gemacht. Wirklich.
Ja, das glaube ich.
Oh, ich kann das alles nicht mehr. Es gibt keinen Lebensbereich, in dem Frauen, biologisch weibliche Körper, biologisch nicht männliche Körper und alle dazwischen nicht benachteiligt werden. Es ist so unfassbar.
Ja, aber mein Anlass war eigentlich auch nicht, dass du dich ganz doll ärgerst und wütend bist, sondern mein Gedanke war natürlich, darauf aufmerksam zu machen, dass es in Deutschland eben diese Regelung gibt, dass man aktiv zustimmen muss oder eben aktiv dafür sorgen muss, dass man als Organspender in Frage kommt und damit man eben umgeht, dass Angehörige eben aus Angst oder Überforderung nach dem Tod das verwehren. Und daher ist natürlich erstmal meine erste Frage: Hast du denn einen Organspendeausweis?
Klar, aber ich glaube, ich muss mir mal einen neuen bestellen, weil der ist noch aus Papier und ziemlich abgegriffen.
Ja, also ich meine, die verlieren ja nicht an Aktualität.
Aber die Lesbarkeit ist halt nicht mehr so gegeben.
Ja.
Ja.
Das verstehe ich total. Ja. Genau, wie gesagt, jetzt sind das ja so wie so Chipkarten, wo man draufschreiben kann.
Ja.
Aber eben mit so einer komischen rauen Oberfläche, also dass man da auch mit einem Kuli einfach draufschreiben kann.
Ah, ja, vielleicht hole ich mir davon mal eine. Ja.
Ja, und ich habe natürlich auch einen, klar, schon, Ewigkeiten. Und finde es auch total wichtig, sich damit zu befassen und auch erstmal darüber natürlich Gedanken zu machen, will ich das? Und was sind eben Argumente dafür und dagegen? Du hast ja schon so ein paar auch aufgeführt. Und ja, ich würde mir eigentlich für Deutschland auch wünschen, dass es eher diese Widerspruchsregelung gibt. Also, dass grundlegend erstmal jeder in Frage kommt oder jede. Und man aber aktiv widersprechen müsste. Das fände ich eigentlich auch besser.
Ja, da möchte ich gerne noch mal einwerfen, dass der Organspendeausweis nicht ein eindeutiges Ja zu allem ist. Man kann auf dem Organspendeausweis auch Ausnahmen eintragen.
Ja.
Oder sagen, man möchte nur folgende Organe spenden. Also wenn man das wirklich reduzieren möchte auf lebenswichtige Organe wie Herz, Lunge oder was auch immer. Man kann das Herz auch ausschließen, wenn man das möchte. Und man kann auf dem Organspendeausweis auch das Nein ankreuzen, um eben genau solche Situationen zu vermeiden, dass wenn man selber die Organe nicht spenden möchte, aus welchen Gründen auch immer, alle Gründe sind valide, dass das dann glasklar ist, wenn es eben in diese Situation kommt, dass das entschieden werden muss.
Ja, ja, das finde ich nämlich auch wichtig. Das hätte ich auch noch erwähnt, dass eben dieser Organspendeausweis nicht einfach nur, ja, ich spende Organe ist, sondern schon noch mal differenzierter auch Sachen abfragt. Und man muss auf dem Organspendeausweis meines Erachtens nach auch unterschreiben.
Ja, ich glaube auch. Ja, sogar mit Datum und Unterschrift. Und man darf auch eine Person, die entscheidet, noch mit eintragen.
Ja.
Also wenn man sich selbst nicht sicher ist, kann man auch sagen, die Person kennt mich am besten, die entscheidet für mich. Und dann trägt man die einfach da ein.
Genau, das finde ich auch total wichtig, weil kann ja auch einfach sein, dass man sagt, ja, keine Ahnung, was mir passiert, ist mir egal. Ich habe vielleicht dazu, kann mich nicht entscheiden, warum auch immer.
Ja.
Und ja, man kann übrigens auch bei sehr vielen Handys so ein, die meisten haben das, also über eine integrierte Health-App oder was auch immer, was das der Handy-Anbieter, der Handy-Hersteller schon vorher installiert hat oder ähnliches, kann man tatsächlich auch so eine Art Notfallkarte einrichten.
Mhm.
Das heißt, in dieser Notfallkarte sind dann eben so Sachen abrufbar wie natürlich erstmal mein Name, mein Geburtsdatum. Habe ich Allergien? Welche Blutgruppe habe ich? Welchen Rhesusfaktor habe ich? Bin ich Organspenderin? Was sind meine Notfallkontakte? Mhm. Und auf diese Notfallkarte oder auf dieses Notfallprofil können dann eben auch die Personen zugreifen, ohne das Handy zu entsperren. Das ist vielleicht nochmal eine ganz wichtige Info. Bei manchen heißt es auch Notfallpass.
Ja.
Und naja, es ist ja Jahresanfang und viele haben ja neue Vorsätze oder wollen eben sich für das neue Jahr neue Dinge vornehmen oder positive Sachen vornehmen. Und ich finde, dieses Thema Organspende oder sowas zu regeln, das ist ja auf jeden Fall eine Sache, die man sich jetzt für dieses neue Jahr auch mal vornehmen könnte.
Mhm.
Und ich habe sowohl meinen Organspendeausweis immer im Portemonnaie und auch mit. Und ich habe auch auf meinem Handy eben diesen Notfallpass ausgefüllt.
Ja.
Und egal, ob das jetzt im Organspendeausweis ist oder in diesem Notfallpass, bitte bedenkt, dass wenn ihr dort Leute benennt, die eure Notfallkontakte sind, dass ihr denen das auch sagt. Und dass ihr das auch mit diesen Menschen besprecht. Also ich zum Beispiel schicke eigentlich immer Anfang des Jahres an alle Personen, die ich für irgendwas habe eintragen lassen, den schicke ich immer noch mal eine Nachricht mit, hier die Erinnerung, du bist bei mir dort und dort eingetragen als Notfallkontakt und beispielsweise noch mal kurz zu schreiben, das ist halt wichtig.
Hm.
Also die und die Sachen haben sich jetzt nicht geändert, das und das sind wichtige Informationen. Und auch meine Notfallkontakte wissen untereinander auch, wer die anderen Notfallkontakte sind. Mhm. Und im Normalfall haben die auch die Telefonnummern getauscht. Ich meine, meine Kontakte kennen sich alle, da ist es noch mal ein bisschen was anderes. Aber ich finde es halt total wichtig zu sagen, du bist einer meiner Notfallkontakte und die anderen sind XY.
Ja.
Manchmal hat man ja nur eine Person, ist ja auch fein. So.
Ja. Ja.
Aber im Zweifelsfall können die sich über 1000 Ecken irgendwie auch connecten oder ähnliches.
Mhm.
Und ich finde die Idee auch für mich zumindest gar nicht so schlecht, dass es nicht nur eine Person gibt, die irgendwas zu entscheiden hat, sondern dass es halt mehrere Personen gibt, wo ich sage, okay, ich möchte, dass die im Zweifelsfall Sachen entscheiden, weil mir das Sicherheit gibt. Das heißt, es ist nicht eine Person mit dieser Last alleine. Das ist für mich Punkt 1. Und Punkt 2 ist für mich auf jeden Fall auch, dass so sehr ich den Personen auch vertraue, aber ich finde zu wissen, dass mehr als eine Person eine Entscheidung trifft und dass diese Personen vielleicht auch miteinander sich austauschen und diskutieren müssen, gibt mir halt auch eine Sicherheit, vor allem, wenn es um sowas geht wie, ja, jetzt eine gewisse Abhängigkeit. Ich meine, das sehe ich jetzt bei uns beispielsweise nicht, aber in Partnerinnenschaften und so weiter kann man das beispielsweise auch nie wissen, wie unter so krassen Situationsbedingungen jemand handelt oder entscheidet oder denkt. Und ich möchte eben auch für meine Person nicht, dass die damit so alleine sind.
Mm, ja.
Also ich finde, das sind alle so wichtige Punkte, die man da auch bedenken sollte. Und ich habe ja, das habe ich ja in der Silvesterstadt Böller, genau, in der Wilde Mädchenstadt Böller-Folge auch erzählt mit meinen OPs und so weiter. Und ich habe beispielsweise im Rahmen der Vorbereitung für diese OPs auch Vorsorgevollmachten ausgestellt.
Ja.
Also das heißt, da ist nicht nur alles, was im Gesundheitsbereich ist, geregelt, sondern da ist auch ganz klar geregelt, wer darf auf meine Konten zugreifen, wer darf meine Post öffnen, wer darf bestimmen, dass ich irgendwo in, keine Ahnung, in eine Einrichtung ziehe, dass ich nicht mehr meine Wohnung kündigen darf, etc. Also ganz viele, wirklich so ganz grundlegende krasse Sachen und Entscheidungen. Und natürlich ist mir das wichtig, dass das nicht eine Person ganz alleine entscheiden kann.
Mhm.
Sondern diese Vorsorgevollmachten sind auf insgesamt 3 Personen ausgestellt. Und da steht auch ganz klar drin, wer diese Personen sind. Also auch, du hast ja eine Vollmacht.
Ja.
Bei dir steht ja auch drin, welche anderen beiden Personen eben noch diese Vollmacht haben. Und da steht eben auch drin, dass keine dieser Personen Entscheidungen alleine treffen darf, sondern es muss immer eine Zweidrittelmehrheit für eine Entscheidung da sein.
Ja.
Und da rede ich jetzt nicht von irgendwie sowas wie, als ich nach meiner ersten OP beispielsweise nicht laufen konnte und Medikamente beim Arzt abgeholt werden mussten. Also so ein Rezept, ne? Das ist ja jetzt kein großes Ding, aber es könnten ja auch mal krassere Entscheidungen gefällt werden müssen, wie beispielsweise eine Organspende, auch wenn ich das jetzt schon geregelt habe. Dann würde ich halt wollen, dass 2 Leute mindestens einer Meinung sein müssen von diesen 3 Leuten.
Ja.
Und das war für mich auf jeden Fall eine Bedingung, unter der das halt nur stattfinden kann. Und auch da, ne, ihr kennt euch ja und habt ja alle eure Vollmachten. Ich habe die Kopien immer zu Hause. Das ist dahingehend total wichtig, weil ich könnte heute rausgehen und werde vom Bus überfahren und keiner wüsste, was ich liege im Koma, und keiner wüsste, wer ist zuständig, wer darf Sachen entscheiden. Ich möchte das auch für mein Umfeld nicht.
Ja.
Also, ne, ich möchte für mich die Sicherheit haben, dass da Menschen sind, denen ich vertraue, die Sachen entscheiden dürfen. Und ich möchte auch für mein Umfeld diese Klarheit schaffen. Und ich möchte meinem Umfeld diesen Mental Load nicht zumuten.
Mhm. Ja.
Also, ich finde, das gilt halt immer für beide Seiten. Und das ist bei diesem Organspende-Thema ja auch so.
Voll.
Und deswegen ist es so meine Bitte und mein Wunsch an alle Leute, die das so hören: Wenn ihr die Kapazitäten habt, macht euch darüber Gedanken. Sprecht mit den Menschen, die für euch in Frage kommen. Ich habe auch bei dieser Vorsorgevollmacht, ich habe mir tatsächlich einfach so eine Vollmacht runtergeladen. Ich weiß gar nicht mehr, von der Deutschen Ärztekammer oder irgendwas, die halt dort einfach hinterlegt war. Das war super easy, ne? Man kreuzt immer an, ja, nein. Man kann selber noch mit angeben, ob man Bemerkungen dazu hat oder irgendwelche Einschränkungen. Es ist wirklich super einfach, verständlich. Ihr müsst euch da jetzt nicht irgendwas selber krass überlegen, was da drin steht, sondern ihr könnt es einfach als Vorlage runterladen und ausfüllen und macht das für euren Seelenfrieden und auch für andere Seelenfrieden. Man kann auch sagen, das soll befristet sein bis zum nächsten Jahr und dann muss das erneuert werden.
Ja.
Kann man auch machen. Das ist überhaupt kein Problem.
Ja, ich finde diesen Punkt auch immer dann wichtig, wenn Menschen keine gute Beziehung zu ihrer biologischen Familie haben.
Ja.
Die ja immer der Anlaufpunkt Nummer 1 für Arztpraxen und Kliniken sind. Und gerade für Menschen, die nicht wollen, dass die biologische Familie darüber entscheidet, ob jetzt eben lebenserhaltende Maßnahmen weitergeführt werden oder ob Organe gespendet werden oder andere wichtige Dinge entschieden werden. Genau dann ist sowas richtig doll wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht und dann so eine Vollmacht für die Menschen ausstellt, denen man vertraut, darüber entscheiden zu können.
Ja, oder wenn eben die biologische Familie gar nicht mehr imstande ist. Also wenn meine eigenen Eltern beispielsweise dement wären oder selber so stark erkrankt oder bereits so alt, dass sie das einfach gar nicht mehr schaffen.
Ja, oder um denen auch einfach die Last abzunehmen, wenn man nicht möchte, dass die gezwungen werden, für einen zu entscheiden.
Ja, total. Das ist für mich auch nochmal so ein Punkt, weil ich würde beispielsweise auch nicht wollen, dass meine Eltern, vor allem eher meine Mutter, irgendwelche krassen Entscheidungen treffen müsste, weil ich wüsste halt nicht, ob sie das machen. Also sie würde das natürlich schon mit dem Anspruch machen, irgendwie meinen Wünschen gerecht zu werden, aber ich glaube, aus der Rolle einer Mutter heraus bestimmte Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch gegen das sind, was sie eigentlich verspürt, ich glaube, das ist einfach so ein krasser emotionaler Druck und das würde ich einfach nicht wollen.
Ja, würde mir auch so gehen. Ja, dass du das letztes Jahr gemacht hast in Vorbereitung auf die OP, hat mich auch noch mal darüber nachdenken lassen. Und das hängt mir jetzt auch schon so ein bisschen oben auf, dass ich genau solche Entscheidungen auch treffen möchte. Wer darf darüber entscheiden, was mit mir passiert, wenn ich das selber nicht mehr kann?
Ja.
Und meinen Organspendeausweis erneuern. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht mehr, ob ich irgendwas ausgeschlossen habe. Ich muss mal nachgucken. Es kann auch sein, dass ich aufgeschrieben habe, alles außer die Augen oder so, weil das machen, glaube ich, relativ viele, dass sie die Augen davon ausschließen, gespendet zu werden, weil das so zu, weiß ich nicht, zu essentiell wirkt manchmal. I don't know. Es kann auch sein, dass ich das da auch mal angekreuzt habe, beziehungsweise ausgefüllt habe. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, dass du die X-Factor-Folge gesehen hast, wo die Person Augen transplantiert bekommen hat und dann den Täter wiedererkannt hat, der den Mord begangen hat von der Person, die die Augen transplantiert hat, also die Augen freigegeben hat.
Ja.
Eine wahre Geschichte oder haben wir uns das ausgedacht? Ihre Jessica Freaks.
Ja, so das Fenster zur Seele. Mhm.
Genau, ja, genau.
Solche Sachen. Also ich finde, das ist schon wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich finde es auch voll in Ordnung, da irgendwie seine Meinung öfter mal zu ändern und dann irgendwie Sachen auszuschließen. Oder auch vollständig zu sagen, ich möchte meine Organe nicht spenden, warum auch immer.
Ja. Ja, und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, das zu erwähnen, also zum einen, wenn ihr mehrere Vollmachten habt, dann gilt immer nur die aktuellste.
Mhm.
Ist meiner Meinung nach der aktuelle Stand. Das gleiche bei Patientenverfügungen übrigens auch.
Mhm.
Und da nimmt man immer nur das, was als letztes ausgefüllt wurde.
Ja.
Ja, und das Ganze braucht übrigens auch keine notarielle Beglaubigung oder irgendwas. Du unterschreibst das Ding ja und damit ist es halt gültig.
Mhm. Musst du als Patientin dann auch dieses Schreiben mitnehmen und den Ärztinnen vorlegen, damit sie wissen, wen sie kontaktieren sollen?
Ich habe meine Vollmachten bei den OPs beispielsweise vorher mit abgegeben, ja. Die haben das alles.
Ja.
Da muss man sowieso auch nochmal Notfallkontaktpersonen angeben und das sind in dem Fall auch also ich habe halt gesagt, ich kann ihnen die jetzt nennen, ich kann ihnen aber auch hier einfach die Vollmachten geben und dann waren die total begeistert tatsächlich. Also die haben gesagt, oh, das hatten wir auch noch nicht, ne, direkt so mit Vollmacht und die haben sich das auch kopiert und waren da mega dankbar, dass jemand einfach so umsichtig ist.
Mhm, ja.
Also ja, also bei mir zu Hause, ich habe ja einen Ordner, wo immer alles Wichtige drin ist und da ist eben auch das immer mit dabei, also Hand gleich so fertig in einer Klarsichtfolie, so richtig Allmann.
Geil. Ja.
Ja, und Patientenverfügung ist ja auch nochmal so eine Sache, ne? Das ist ja nochmal ein bisschen tiefgreifender als nur diese Vorsorgevollmacht. Die regelt ja nur, wer was entscheiden darf. Aber in der Patientenverfügung kann man ja ganz dezidiert selber entscheiden, was gemacht werden soll und was nicht.
Mhm.
Und da gibt es auf jeden Fall eine Vorlage und auch so wie so eine Art Kreuzelbogen, den man ausfüllen kann und die erstellt dann diese Patientenverfügung auf der Seite von der Verbraucherzentrale. Aber da muss ich ehrlich sagen, ich lese das und frage mich dann immer, was heißt das genau? Also da fehlt mir so ein bisschen die Niederschwelligkeit, weil wenn selbst ich Probleme habe zu lesen, da steht jetzt das und das, aber ich weiß überhaupt nicht, was das genau bedeutet.
Mhm.
Also heißt es jetzt, der und der Fachbegriff oder so, wie das ausgedrückt ist, heißt es jetzt, ich würde noch ernährt werden, wenn das und das eintritt, ja oder nein? Und das bräuchte ich dann irgendwie, das ist für mich nicht greifbar, was da beschrieben ist. Fand ich nicht gut gelöst.
Mhm.
Deswegen habe ich das jetzt zum Beispiel nicht, aber weil ich mir halt dachte, gut, okay, die drei Personen, die ja bevollmächtigt sind, die werden schon in etwa einschätzen können, wenn es realistisch ist, dass ich irgendwie noch gut aus der Sache rauskomme, dann ist okay. Und wenn ich aber total Matsch in der Birne bin, dann bitte nicht mehr.
Ja.
Also wenn mich hier nur noch die Schnabeltasse erwartet und ich einfach nur noch körperlich da bin, na dann will ich nicht weiterleben, also ganz ehrlich.
Mhm.
Ja. Aber ich check halt nicht von dem, was in dieser Patientenverfügung stand, was dem entspricht. Also da bräuchte ich eigentlich noch mal einen Übersetzer. Und das finde ich zum Beispiel auch überhaupt nicht gut gemacht.
Ja, ich habe mir das gerade noch mal rausgesucht und schaue mir die Formulierungen an.
Ich finde die überhaupt nicht gut greifbar.
Ja, ich finde es okay-ish zu verstehen, aber ich muss es auch mehrfach durchlesen, um es richtig zu begreifen. Naja,
und du darfst halt nicht vergessen, was du studiert hast.
Ja. Also ich habe nicht Medizin studiert, falls einige von euch das jetzt denken könnten. Ich habe nur Medizintechnik studiert.
Genau, aber das macht ja dann schon was aus, weil du ein anderes Verständnis davon hast, von dem, was dort steht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich finde es schon schwer. Und ich würde jetzt denken, okay, ich habe ja so ein Bereich Pflege auch gelernt und bestimmt da auch einiges an medizinischen Fachbegriffen gehabt. Und wenn mir das schon echt schwer fällt, ich finde es nicht gut, wenn das so kompliziert ist.
Ja.
Ja, aber das sind eben so Sachen, ne, nutzt irgendwie gerne das neue Jahr, um sowas irgendwie zu regeln, um euch über sowas Gedanken zu machen, um mit Leuten einfach auch ins Gespräch zu kommen. Also ich habe neulich auch erst irgendwie gefragt, sag mal, hast du eigentlich einen Organspendeausweis und wie würdest du wollen, dass man entscheidet und wer darf das eigentlich entscheiden und steht es irgendwo? Und ich finde es total wichtig und es ist für mich auch völlig egal, ob das in Partnerschaften, in Freundschaften, in der Familie ist. Also die Personen, die für euch wichtig und nahestehend sind, ich finde, solche Gespräche solltet ihr mit diesen Personen auf jeden Fall führen. Und überlegt für euch ganz genau, wer was entscheiden sollte. Ne, tragt da niemanden ein, weil die Person euch vielleicht irgendwie überredet oder weil ihr gerade frisch verliebt seid oder was auch immer, sondern nehmt euch die Zeit und denkt über diese Entscheidung gut nach.
Ja, und überlegt euch vielleicht auch genau diese Entscheidung auf mehrere Menschen zu verteilen, so wie du das gemacht hast. Das finde ich einen sehr guten Weg.
Ja, und bei 3 Leuten gibt's immer eine Mehrheit.
Warum,
wieso, weshalb habe ich ja schon ausgeführt, ne, irgendwie die Last, die verteilt wird und aber eben auch, dass ich nicht Gefahr laufe oder für mich nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt einer Person ausgeliefert, auch wenn ich das Gefühl bei den 3 Personen generell nicht habe, weil sonst hätte ich die nicht bestimmt.
Ja, dann möchte ich dich zum Abschluss noch fragen, warum du einen Organspenderausweis hast.
Naja, also was soll ich damit noch, wenn ich tot bin? Also für mich gibt es halt keinen Grund, warum ich diese Organe behalten sollte oder warum mein toter Körper diese Organe behalten sollte. Also da gibt es für mich tatsächlich kein Argument dafür.
Ja.
Und das heißt für mich im Umkehrschluss, dass ich das einfach auch freigeben kann. Und natürlich spricht für mich auf jeden Fall dafür, dass ich anderen Menschen ermögliche, vielleicht ein gesundes Leben zu führen oder überhaupt ein Leben noch zu führen, also ein Leben vielleicht zu retten oder was auch immer. Also es ist von mir aus, die können alles haben. Es ist mir völlig Bums. Wirklich, es schlachtet mich aus, mir egal. So, umso mehr Menschen irgendwie davon profitieren können und umso mehr Menschen leben, davon vielleicht gerettet werden können, ist doch geil. Ich meine, ich will sowieso nicht beerdigt werden. Will sowieso ja verbrannt und tschüss. Was willst du da, ihr Sarg und nochmal Abschied und so, ist sowieso nicht.
Ja.
Also von daher ist alles fein. Also und ich finde tatsächlich auch, das, was du vorhin genannt hast, dass mein Tod dadurch noch einen Sinn hätte, das sehe ich tatsächlich auch so.
Ja.
Also das ist für mich wirklich auch das Hauptargument zu sagen, ey, do it.
Ja, das ist für mich tatsächlich auch einer der Hauptgründe, da irgendwie nochmal Sinn darin zu finden. Und weil wir eben auch die medizinischen und technischen Möglichkeiten haben, das überhaupt zu tun, ein Organ aus einem Körper herauszunehmen und in einen anderen Körper hineinzusetzen, finde ich, sollte man alles tun, um dem irgendwie noch Sinn zu geben. Und ich hänge nicht an meinem Körper, wenn mein Geist und meine Seele quasi ausgeschaltet sind, weil ich einfach hirntot bin.
Ja.
Dann spende ich das lieber auch. Und ich habe auch immer gesagt, verbrennt mich bitte. Bitte keine Sargbestattung. Dankeschön.
Ja, oh Gott, nee.
Und dann ist es eh egal. Am Ende ist eh egal. So, wenn ich eh nichts mehr mitkriege, dann nehmt euch alles, was ihr kriegen könnt.
Ja, voll.
Ja.
Ich weiß noch, wir hatten diese Diskussion im Ethikunterricht auch mal. Und dann kam tatsächlich irgendjemand mit dem Argument, also für mich ist es kein Argument, aber für diese Person damals war es ein Argument. Naja, ich will meine Organe nicht spenden, weil am Ende spende ich das vielleicht an irgendeinen Knasti oder so. Auch wirklich mit diesem Wortlaut. Oder an irgendeinen Mörder. Und ich war so, okay, boah, das ist ein krasser Take.
Ja.
Sich über sowas Gedanken zu machen.
Ja, ich hatte heute tatsächlich einen Gedanken, ob ich aufschreiben kann, ich möchte nur an Frauen spenden.
Das geht in Deutschland tatsächlich, glaube ich, nicht.
Nein.
Weil, also ich hatte ja Allerdings war das keine Organspende, sondern es war Blut- und Knochenmarkspende, war damals ja die Idee, ob ich für Carlos Knochenmark und Blut spende, weil ich ja dieselben, also weil ich ja diese ganzen Kriterien erfüllt habe und meine Marker das auch erfüllt haben und ich ja gepasst hätte. Und da war ja die Frage, geht das überhaupt? Weil in Mexiko sind die gesetzlichen Bestimmungen tatsächlich so, du kannst einfach sagen, ich bin jetzt heute hier, um für ihn zu spenden, und dann machen die das. Mhm. Ne? In den USA geht das ja auch beispielsweise, dass man hinkommt und sagt, ich möchte ihm eine Niere spenden oder was auch immer. Aber hier in Deutschland wäre das weitaus komplizierter gewesen. Und da war tatsächlich dann die Aussage, dass das in Deutschland eigentlich nicht erlaubt ist. Und es müsste dann aber übers Gesundheitsamt laufen. Und dann geht es ja auch noch um sowas wie Transport und so weiter. Naja, summa summarum, das Ganze war irgendwie so aufwendig und so kompliziert, dass hinzufliegen und vor Ort zu spenden einfacher gewesen wäre.
Ja.
Und da sind wir noch nicht mal bei dem Faktor Kosten, weil ich weiß nämlich auch gar nicht, wie das dann gewesen wäre, wenn die theoretisch meine Blut- und Knochenmarkspende hätten dahin fliegen müssen dann wahrscheinlich, weil das ist ja nur so und so lange haltbar.
Mhm.
Ja, aber weder das eine noch das andere hätte ich ja zeitlich geschafft. Also selbst wenn ich selber dorthin geflogen wäre, ich hätte es einfach nicht mehr rechtzeitig geschafft wahrscheinlich, weil sein Körper halt schon zu geschwächt war. Also ab dem Punkt, wo klar war, er ist ins Koma verlegt worden, war halt schon klar, okay, das, selbst wenn ich jetzt sofort den Flieger nehme und so weiter, das, also ob diese Spende, ob der Körper das annimmt, das, ja. Ja, und das ist für mich eben auch das perfekte Beispiel, dass ich gar nicht darüber nachdenken würde. Also ich bin tatsächlich auch als Knochenmarkspenderin registriert.
Ja, das bin ich auch. Und ja.
Also das bin ich auch tatsächlich schon, also sowohl Organspende als auch Knochenmark, seitdem ich volljährig bin, also seitdem ich das überhaupt entscheiden kann, habe ich das gemacht. Und ich bin bisher auch zweimal angeschrieben worden, dass ich in Frage kommen würde. I don't know what it is. Also, ne, plus Carlos. Also, ich weiß nicht, was es ist. Aber ja, bei den anderen beiden Fällen war es dann tatsächlich so, dass, dass in der engeren Auswahl dann jemand anderes einfach besser gepasst hat. Also da geht es ja dann gar nicht mehr darum, dass ich, nicht, dass die Person nicht passend wäre, sondern dass die natürlich bei Knochenmark und Blut geht es ja auch immer darum, dass das möglichst eine hohe Wahrscheinlichkeit oder Überdeckung sein muss. Ne? Das
ja, du brauchst ganz viele Kompatibilitäten.
Ja.
Ja. Bei der DKMS bin ich auch registriert, auch schon sehr lange. Wenn ihr euch das zutraut, ich meine, das ist eine Knochenmarkspende, das bedeutet, es wird aus dem Rückenmark etwas entnommen. Kein einfacher Prozess, aber wenn euch das wichtig ist und ihr euch das zutraut, bestellt euch mal so ein Wattestäbchen bei der DKMS und dann werdet ihr in die Liste eingetragen. Ich stehe da auch schon ewig drauf, ich habe noch nie eine E-Mail bekommen, aber naja, vielleicht kommt das ja noch irgendwann.
Okay.
Und die haben auch eine ganz tolle Instagram-Seite. Und was ich so mitbekomme, ist, dass auch viele Spenden an leukämieerkrankte Kinder gehen.
Mhm.
Und falls euch das am Herzen liegt und ihr euch das zutraut, registriert euch unbedingt bei der DKMS.
Ja, und vor allem geht auch Blutspenden.
Mhm.
Also so Mäuse wie ich, ne, die mit so Blutarmut zu kämpfen haben und dann auch noch die beschissene Blutgruppe 0. Solche Menschen sind sehr froh, dass andere Menschen Blut spenden gehen.
Ja.
Und ich meine, andere sind halt da viel krasser dran. Also gerade, ne, bei Unfällen und so weiter, da gehen ja auch schon mal ein paar Liter über den Tresen quasi. Also das ist ja Wahnsinn. Also ja, heute hier zum Jahresanfang direkt die Motivation und der Motivationsschub vielleicht, sich um solche Sachen zu kümmern. Und ihr müsst es ja auch nicht alleine machen. Nehmt am besten einfach noch irgendwie euren Bestie mit oder Personen, denen ihr vertraut, Partner in Familienangehörige, Geschwister, wie auch immer, völlig wurscht.
Ja, Mitbewohni.
Ja.
Ja.
Und vielleicht gibt es ja auch schon Leute unter euch, lieben Zaubermäusen, die einen Organspendeausweis oder bei der Knochenmarkspende registriert sind oder diese Vorsorgevollmachten haben. Ihr könnt gerne in den Kommentaren einfach mal schreiben, was so eure Erfahrungen sind und auch ja, wie es euch damit geht oder was für euch Argumente dafür und dagegen sind, das würde mich wirklich mal interessieren. Und vielleicht hilft euch das ja auch beim Kommentare lesen nochmal eine Entscheidung zu treffen.
Ja.
Ja. So ein wichtiges Thema.
Ja, ja.
Huge. Also, so manche haben als Ziel, mehr Sport zu machen und den Körper zu trainieren. Und wir sagen, kümmert euch um eure Körper, aber anders.
Ja.
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 Na gut.
Okay, sie.
Ich finde, das war ein sehr guter Start in das neue Jahr. Sowohl mit dem Song als auch, naja, das mit dem Thema und dem Gender Bias ist natürlich nicht so geil, aber nach hinten raus.
Ja, ich möchte auch nochmal klarstellen, auch wenn ich den Gedanken hatte, dass ich nicht an Männer spenden möchte, ist mir das eigentlich egal, wohin meine Organe gehen.
Ja, voll.
Es war nur ein Impuls aus dem heraus, was ich heute alles gelesen habe, weil es doch sehr unfair ist.
Ja, das kann ich total verstehen.
Nicht, dass mir hier wieder irgendwas Radikales unterstellt wird.
Ja, na klar, dass du eine Männerhasserin bist, das wissen wir auch so.
Na gut. Ich hätte aber gerne eine Urkunde dafür oder so. Ein Preis?
Offizielle Auszeichnung.
Ja, gut.
Na gut, dann habt auf jeden Fall ein erstes schönes Wochenende. Vielleicht ja eingeläutet durch diese Folge in dem Jahr 2026.
Ja, und ihr hört uns erstmal nächste Woche wieder. Und bis dahin sagen wir tschüss.
Auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss.